Danke, Jesus. Danke, dass wir dich erheben dürfen. Im Chaos dieser Zeit, in der Ratlosigkeit dieser Zeit, dass du immer noch in Kontrolle bist. Herr, diese Gewissheit pflanzt tief in unsere Herzen rein. Ich bete, dass du uns begegnest in der ganzen Verunsicherung dieser Zeit. Dass wir fest gewurzelt sind an dir, mit dir unterwegs sind. Komm, du Geist der Wahrheit, und führe du uns in dieser Zeit. Danke, dass wir dich bitten dürfen um Hilfestellung, um Trost, um Geborgenheit. Bitte für Silke und die ganze Familie Broschmann, dass du Trost gibst, weil der Vater in die Ewigkeit gerufen ist, Herr. Umgürte sie mit deiner Liebe, mit deiner Geborgenheit. Und wo immer der eine oder andere bei uns durchhängt und leidet in dieser Zeit und ratlos ist, begegne du. Begegne unseren Politikern, Herr. Wehre den Lügengeistern, Herr. Und schenk deinen Shalom. Herr Jesus, und so stehen wir vor dir und sagen: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld und führe uns
vergeben unseren Schuldigern
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Nehmen wir bitte Platz. Bevor die Predigt kommt, das hatte ich so nicht geplant, aber während dem Lobpreis kam mir das immer noch mal in mein Herz rein. Wir kommen in eine Zeit rein, oder sind schon mittendrin, wo die Schrift sagt, es wird alles erschüttert werden. Wie Corona vor einiger Zeit kam, da dachte ich, ja, die Erschütterung, das ist noch eine kleine Übung. Das ist überhaupt kein Problem, das packen wir irgendwie noch. Und damals hatte ich den Bibelvers aus dem 1. Timotheus draußen an unserer Tür geheftet, wo dran steht, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und damals habe ich mich weit rausgelehnt und habe gesagt, also Leutchen, das ist erst der Anfang. In Deutschland zuckt man erst dann, wenn es ans Geld geht. Das wird die nächste Erschütterung sein, die uns erreicht. Vor 2 Jahren habe ich dazu rausgehauen, ich will ja kein Prophet sein, aber ich habe gedacht, das Nachdenken fängt erst dann richtig an, wenn es uns ans Portemonnaie geht. Nun könnte man natürlich sagen, also das beunruhigt die ganze Gemeinde und die ganze Stadt. Aber ich habe gute Nachricht. Der Jesus ist immer noch in Kontrolle. Am letzten Samstag vor einer Woche ging ein ganz lieber Freund und Glaubensbruder von mir in die Ewigkeit, Bruno Buchholz. Einige kennen ihn. Und mit Bruno habe ich oft in Krisensitzungen gesessen im Ältestenkreis. Und dann hat Bruno immer eins rausgehauen und sagt: Paul, Hauptsache wir kennen das Ziel. Und ihr Lieben, ich dachte, ich muss euch als Gemeinde noch mit dran nehmen, weil ich 2 Dinge sehe, die in der nächsten Zeit extrem wichtig sind und weil ich merke, dass da der Geist Gottes drauf liegt. Der erste Punkt ist die Einheit der Christen. Überall da, wo ich in der letzten Zeit war, beim CCD oder auch bei der Zeltstadt, überall da, wo die Einheit der Christen einfach da war, da lagerte sich die Gegenwart Gottes in einer Art, wie ich das die letzten Jahre nicht gesehen habe. Und ich komme an einigen Sachen rum und da spielte das keine Diskussion mehr, wo kommst du her? Bist du lutherisch, bist du Pfingstler, bist du evangelikal oder was auch immer? Spielte gar keine Rolle mehr. Teil 1. Und ich glaube, der Geist Gottes sagt das, weil wir in eine Zeit kommen, wo wir als Christen ganz eng zusammenrücken müssen. Das Zweite, was immer wieder kam: Wir müssen feste gewurzelt sein in seinem Wort. Ich werde morgens mit Nachrichten wach und die Nachrichten verbreiten nur Chaos und Depression. Ich habe kaum eine gute Nachricht gehört in der letzten Zeit. Und dann gehst du durch den Tag und guckst in die Presse rein und hörst abends nochmal Nachrichten und es ist nur Chaos. Und das Einzige, was wir dagegen setzen können, ist die Verheißung Gottes. Und ich habe mir gedacht, vielleicht könnten wir uns darauf verständigen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich habe ganz neu bei mir festgelegt, ich will wieder verstärkt in der Bibel lesen. Und nur manchmal holt mich der Tag ja schneller ein, wie mir das lieb ist. Dann läuft er schon und dann stelle ich fest, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mehr in der Bibel wieder zu lesen. Aber was wäre, wenn jeder von uns ab heute vielleicht oder ab morgen sich vornimmt, im Neuen Testament jeden Tag von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes drei Kapitel zu lesen und am Abend einen Psalm. Den 119, den kannst du stückeln, das kommt bis eingeschlafen, bevor das Ende kommt. Dass wir gemeinsam Bibel lesen und uns am Wort stärken.
Wisst ihr, es gibt ja die sogenannte die Geistesgaben. Eine davon ist die Gabe der Unterscheidung der Geister. Und die kann man haben, dann, so wie ich es verstehe jedenfalls, hat man so ein instinktives Gefühl dafür, ist es jetzt von Gott, was irgendjemand behauptet, oder ist es nicht von Gott? Ja, dann ist es vielleicht von unserem Feind oder einfach nur von dem Menschen selber. Aber es gibt so ein instinktives Gefühl, was man dann bekommt. Es gibt aber, das braucht man gar nicht unbedingt, behaupte ich, sondern ich behaupte, es gibt auch einfach ein paar Grundsätze, an denen man das festmachen kann. Ja? Das heißt mit anderen Worten, wenn etwas dich von deiner Sünde überführt, du bekommst ein Wort von jemandem und du merkst, hier habe ich gefehlt, hier habe ich einen Fehler gemacht und habe mich schuldig gemacht vor Gott und vor Menschen, dann ist es wahrscheinlich von Gott. Weil Satan uns in unserer Sünde lassen möchte. Er möchte uns nicht rausholen. Deswegen wird er uns in der Regel nicht unserer Sünde überführen. Das tut der Heilige Geist. Als Beispiel. Ein anderes, relativ einfache Regel, was uns Angst machen will, ist auch nicht von Gott. Ja? Gott hat nie Interesse daran, dass wir Angst haben. Er überführt uns unserer Schuld. Er prüft uns. Das sind alles Dinge, die für uns unangenehm sind. Aber Angst will er nicht, dass wir die haben. Deswegen, die Bibel ist voll, immer wieder, wenn Menschen Gott begegnen oder einem Engel begegnen, die Engel dann sagen zu den Menschen, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Genauso Jesus sagt es zu seinen Jüngern, fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Warum sage ich das? Wenn wir solche Sachen hören, auch was gerade eben gesagt wurde, dann gibt es im Prinzip zwei Ohren, auf denen man das hören kann. Das eine Ohr ist dieses, das ist alles ganz furchtbar, jetzt geht die Welt unter, wir sind alle verloren. Aber das ist nicht das richtige Ohr, mit dem wir hören müssen, mit dem wir auch die Offenbarung lesen. Das wäre nicht von Gott. Sondern wie wir es hören müssen, wie wir es verstehen müssen, ist, da kommen Herausforderungen und Prüfungen auf uns zu. Das müssen wir nüchtern betrachten, das ist einfach so. Es wird wahrscheinlich schwieriger werden. Es ist schon schwieriger geworden, es wird es wahrscheinlich noch mehr. Ist auch nicht das erste Mal in der Menschheit, dass Dinge schwieriger geworden sind, wenn wir ehrlich. Die letzten 50, 60 Jahre waren eher ungewöhnlich, weil es eine sehr friedvolle, zumindest in Mitteleuropa, eine sehr friedvolle und sehr, sehr Wohlstandszeit war einfach. Das war in der Regel in der Menschheit nicht so. Das heißt, wenn diese Zeit vielleicht endet, dann dürfen wir da nicht mit einem angstvollen Herzen hineingehen. Das ist nicht, was Gott für uns möchte. Sondern er möchte, dass wir umso mehr unser Vertrauen auf ihn setzen. Umso mehr, deswegen finde ich es sehr gut, dass Paul sagt, gemeinsam die Bibel zu lesen, umso mehr uns auf dem Wort Gottes gründen. Weil es ja für uns gar keine Hoffnung gibt, als dass Gott vertrauenswürdig ist, treu ist. Ich habe das schon mal erzählt, dass ich ganz lange, zu der Predigt kommen wir heute nicht, also braucht ihr nicht hingucken. Ich wollte euch eigentlich Kekse geben, aber Vielleicht holen wir die Predigt mal nach. Ich habe das schon mal erzählt, dass ich mit, ich denke, 12, 13 Jahren ein Buch gelesen habe. Und es war ein Horrorbuch. Und im Prinzip war es eigentlich gar keine so große Sache. Aber irgendwas hat das in mir ausgelöst. Oder irgendwas hat mich durch dieses Buch hindurch angegriffen. Und seitdem ich dieses Buch gelesen hatte, hatte ich furchtbare Angst vor der Dunkelheit. Ich meine, furchtbare Angst. Ich meine nicht nur, auch schon, wenn eine dunkle Ecke in einem Raum war, habe ich es nicht ausgehalten. Ich konnte auch nicht in den dunklen Flur laufen, nur um das Licht anzumachen, sondern ich habe immer vom hellen Flur in den dunklen rübergegriffen, um den Lichtschalter umzulegen, weil ich furchtbare Angst vor der Dunkelheit hatte. Und das hat, ich denke, fast 10 Jahre hat das gedauert, dass ich mit dieser Angst in mir rumgetragen habe. Erstes will ich damit sagen, passt auf, was ihr lest. Man kann sich solche Dinge auch reinlesen. Ja? Wenn ihr immer Dinge lest, die euch Angst machen wollen und dann habt ihr nachher Angst, braucht ihr euch nicht drüber wundern. Lest Dinge, die ermutigend sind. Wie ich irgendwann rausgekommen bin aus dem, warum ich jetzt auch hier in der Kirche sein kann, wenn es dunkel ist, irgendwann ist mir bewusst geworden, wenn es wirklich etwas, was mir mein Gefühl immer gesagt hat, wirklich eine böse, dunkle Macht in dieser Dunkelheit sich versteckt und mich angreifen will, da hilft mir elektrisches Licht auch nicht. Da kann ich mich auch nicht gegen wehren. Also in meinem Kopf, in meinem Herzen war immer die Angst, da sind irgendwie dämonische Mächte oder irgendwas, was sich meiner ermächtigen will, was mich packen will, was mich greifen will. Aber wenn dem so wäre, wie hätte ich mich dagegen wehren sollen? Mir ist bewusst geworden, in dem Moment, das Einzige, was mich davor bewahrt, ist Jesus. Und wenn er mich nicht bewahrt, dann gibt es nichts, was mich davor bewahren kann. Versteht ihr? Und genauso geht es uns jetzt auch. Uns geht es gut, aber es ist nicht aus unserer eigenen Leistung heraus, es ist ein Geschenk von Gott. Wenn Gott uns nicht in seiner Hand halten würde, dann sähe es jetzt hier richtig furchtbar aus. Ja, also mit anderen Worten, wir vertrauen jetzt schon darauf eigentlich, wir merken es nicht, aber eigentlich vertrauen wir jetzt schon darauf, dass Gott bei uns ist und dass er uns versorgt. Wenn es jetzt so aussieht, als würde es umherum schlimmer werden, ändert sich daran gar nichts. Weil wenn Gott uns versorgt und wenn er uns in der Hand hält, da gibt es doch nichts, was uns davon trennen kann. Da gibt es doch keine Kraft, keine Macht auf dieser Welt, die größer ist als er, die kräftiger ist als er, die ihm irgendetwas anhaben könnte, wenn er uns in seiner Hand bewahren möchte. Und wenn er uns nicht in seiner Hand bewahren möchte, gibt es auch keine Hoffnung für uns. Darum ist es so unglaublich wichtig, dass wir Vertrauen in Gott haben, weil wir das verstehen müssen, entweder er ist es oder niemand. Er oder niemand. Und ich glaube aber, er ist tatsächlich treu und vertrauenswürdig. Er ist das. Er ist liebevoll. Es ist ihm eben nicht egal, wie es uns geht. Und wenn es ihm nicht egal ist, dann gibt es keine Macht auf dieser Welt, in der sichtbaren oder unsichtbaren Welt, völlig egal, die uns von diesem Gott trennen kann und von seiner Liebe trennen kann. Und die Liebe wird uns begleiten durch Zeiten, durch alles hindurch, durch Katastrophen, durch Verfolgung, egal was kommen mag oder nicht kommt, er wird immer dabei sein. Auf jedem Schritt in diesem Weg wird er uns begleiten und seine Verheißung, seine Worte stehen fest. Die müssen wir dafür aber kennen. Wenn wir nicht wissen, was die Bibel sagt, können wir uns auch nicht darauf stützen, auf seine Verheißung. Deswegen ist es wichtig, dass wir überhaupt wissen, was sagt denn Gott eigentlich zu uns? Was sagt er denn eigentlich in schwierigen Zeiten? Was sind seine Versprechen, die er uns gegeben hat? Aber wenn wir diese Versprechen kennen, wenn wir die verinnerlicht haben, wenn wir die in uns tragen, dann können wir immer wieder, egal was wir für Nachrichten hören, egal was passiert, können wir immer wieder uns darauf zurückberufen. Immer sagen, das mag alles sein, es sieht ganz furchtbar aus. Und das mag mich vielleicht auch ängstigen. Oder es will mich ängstigen. Aber ich weiß, Gottes Verheißungen, die stehen fest. Wenn die nicht feststehen würden, dann wäre eh alle Hoffnung vergebens. Aber sie stehen fest. Das ist die gute Nachricht. Gott liebt uns. Gott hat uns Dinge verheißen. Der begleitet uns durch alles hindurch. Und das größte Symbol dafür, das größte, wichtigste Symbol ist das Kreuz selbst. In diesem Kreuz, da hat Gott eben genau das gezeigt. Da hat er eben gezeigt, dass er zum einen unsere Zerbrochenheit, unsere Verlorenheit sieht. Dass er sieht, dass wir Hilfe brauchen. Er ist nicht irgendwie so weit entfernt, irgendwie abgehoben, dass er das nicht wahrnehmen würde. Er sieht es, er sieht deine Not, er sieht dein Leid, er sieht deine Ängste, deine Bedrückung, alles, was du hast, sieht er. Er ist sich dessen, er fühlt mit dir, er schmerzt mit dir. Deswegen ist er Mensch geworden und ans Kreuz gegangen. Aus Mitleid, aus Barmherzigkeit, weil er uns hinausretten will, weil er dich hinausretten will aus dem allen, wo du drin steckst. Und das müssen wir immer wieder, wenn du Angst hast, wenn du Zweifel hast, egal was ist, schau immer wieder zum Kreuz. Das meine ich nicht jetzt physisch, kannst du auch machen, kannst gerne auch zum Kreuz schauen. Ich meine innerlich, erinnere dich daran, was passiert ist. Was ist am Kreuz passiert? Was hat Jesus getan? Wer ist Jesus? Wer war Jesus? Er ist der Sohn Gottes, der Gott selbst Mensch geworden ist, der die Herrlichkeit vom Thron, den Himmel, die absolute Sicherheit, den Garten Eden praktisch, das, wo es ihm perfekt ging, wo keine Sorgen, keine Nöte, keine Schmerzen sind, das hat er alles freiwillig verlassen, um dich und mich zu retten, um uns nicht alleine zu lassen. Und hat alles erlitten und ist ans Kreuz gegangen, gestorben, damit wir auch wieder irgendwann zu diesem Ort zurückkehren können. In den Himmel, in Gottes Gegenwart. Aber es geht nur durch Jesus. Er ist der eine Weg. Es gibt keinen anderen. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater, als nur durch Jesus allein. Darum lasst uns mutig sein. Mutig und gläubig. Wir wissen, dass einer hinter uns steht und auf den kommt es drauf an. Auf den kommt es drauf an. Es kommt drauf an, was er für eine Kraft hat. Es kommt drauf an, wie gut er in die Zukunft blicken kann. Ob er vorbereitet ist, nicht ob wir vorbereitet sind. Nicht ob wir kräftig sind, nicht ob wir mutig sind. Nicht ob wir uns was zutrauen, ist alles völlig egal. Wichtig ist nur, wer steht hinter dir und welche Kraft hat der hinter dir steht. Wenn es Jesus ist, der hinter dir steht, ihm ist alle Macht gegeben. Alle. Es gibt niemanden, der Macht hat, außer Jesus. Alle Macht ist ihm gegeben, im Himmel und auf der Erde, im Sichtbaren und im Unsichtbaren. Und darum können wir mutig sein und darum können wir auch besonnen sein. Wir müssen nicht uns in so eine Weltflucht zurückziehen, in so ein ängstliches, ich tue so, als wäre alles in Ordnung, ich tue so, als gäbe es die Probleme nicht. Das brauchen wir nicht tun. Wir dürfen die Probleme anerkennen und sehen. Ist wichtig, ist auch wichtig. Wenn nämlich mein Nächster in Not ist, im Leid ist, und ich tue so, als gäbe es das nicht, dann kann ich denjenigen nicht lieben. Ich muss bereit sein zu sehen, da leidet jemand, da gibt es Leid. Ich bin bereit, an Jesu statt zu dieser Person zu treten. An Jesu Stelle dieser Person Liebe zu zeigen, dieser Person zu helfen. Sei es, jemanden im Krankenhaus zu besuchen, sei es, hoffentlich kommt es nicht dazu, aber sei es meine Konservendose zu teilen. Ich spaziere jetzt mal ein bisschen. Ja, ich bin bereit, die Not meines Nächsten zu sehen. Weil ich mir nicht die Augen davor verschließe, aber ich weiß, ich brauche keine Angst zu haben in dem allen, weil er lebt, weil er heute lebt, weil er hier ist. Kekse kann ich euch heute leider nicht geben, aber ich hoffe, ich habe euch ein bisschen vom Brot des Lebens geben können. Dass ihr wieder Hoffnung und Glauben habt, es gibt diesen einen Gott. So wie dieses Kreuz stählern ist, so ist er stählern und stark. Der verlässt dich nicht. Keine Chance. Amen.
Also wenn Aaron jetzt hier wäre, dann würde er sagen, was macht das mit? Was macht das mit mir? Danke für die Mutmachung, die du weitergegeben hast. Aber ich will nur eine Kleinigkeit drauflegen. Wie hatte ich vorhin gelesen, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, Besonnenheit. Also einen anderen Geist. Wir haben betrachtet, wenn der Druck von außen kommt, auf die Finanzen geht und so weiter, aber manchmal sind es ja auch die persönlichen Sorgen, die ein Kopfkino bei mir auslösen. Und ich dann ganz verwuscht durch die Gegend laufe und eigentlich nur über diese schwierigen Dinge ständig nachdenke. Schwierige Dinge muss man benennen, aber wenn die einen beherrschen, wird es ganz komisch. Und da kannst du noch mal 100-mal sagen, das soll nicht so sein. Wir hatten ja in der Zeltstadt das Motto, mutig und stark. Mutig und stark. Naja, habe ich gedacht. Aber das geht nicht, wenn wir sagen, nur sei mal richtig kräftig. Oh, gib mal die. Ich glaube, wir brauchen ganz neu den Heiligen Geist, der uns da begegnet. Das, was er dir gegeben hat, dass du die Dunkelheit beiseite legen konntest, dass du ohne Furcht hineingehen konntest, ist ja nicht nur eine Kopfsache, sondern auch eine Herzsache. Und ich würde uns auch Mut machen, nicht nur die Bibel so zu lesen, ganz neu das Wort Gottes wieder zu essen, sondern auch, dass wir verstärkt darum beten, Herr, gib mir neu deinen Heiligen Geist. Er hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern einen anderen Geist der Kraft, Dynamis, der Liebe und der Besonnenheit.